Ich habe mehrere Jahre in Einrichtungen gearbeitet, die einen Schockraum gehabt haben. Ein Schockraum, das ist ein Raum in der Notaufnahme, wo schwerstverletzte oder frisch reanimierte Patientinnen und Patienten hineingebracht werden. Oft weiß man gar nicht, wer das ist, kennt den Namen nicht, kennt die Umstände nicht, kennt die Vordiagnosen nicht. Und das sind manchmal sehr hektische, sehr stressige, sehr aufrüttelnde Erlebnisse. Könnt ihr euch vorstellen, dass da sehr häufig der Kampf dann auch verloren geht und man über Stunden vielleicht um das Leben eines Menschen gekämpft hat und zum Schluss war es leider nicht erfolgreich. Ich kann mich gut an teilweise ganz einzelne Ereignisse erinnern, aber ich möchte jetzt euch mitnehmen in so einen Schockraum in der Nacht, wo man dann gerufen wird und in den Schockraum kommt. Da ist ein Mensch, man weiß nicht, wer das ist, man weiß nicht, wie der heißt, was der für Geschichte hat, und man reanimiert. Und es kommen dann immer mehr Ärztinnen, Ärzte, verschiedene andere Spezialisten, die mithelfen, dieses Menschenleben zu retten. Es ist nicht selten, dass da dann 10, 15, 20 Menschen an einem einzelnen Patienten arbeiten. Und oft ist es so, dass man schön langsam sich erarbeitet, anhand von den Dokumenten, die dieser Mensch vielleicht mit hat, anhand von irgendwelchen anderen Indizien, die es gibt, dass man rekonstruieren kann, was da jetzt genau passiert. Und oft ist es aber so, wenn man dann die ersten Erkenntnisse hat, dass man zum Beispiel eine Computertomographie macht, einen Herzultraschall macht, ein EKG schreibt, ein Labor abnimmt, den Monitor anschaut, dass man merkt, die Überlebenschancen von diesen Menschen, die sind verschwindend gering. Da sind wir bei 10% vielleicht oder vielleicht 20%. Und trotzdem kämpft man weiter und schaut, dass man dieses Leben retten kann. Und oft genug ist es so, dass man dann diesen Patienten so weit stabilisieren kann, dass dann eine Operation stattfindet, dass man dann den Patienten auf die Intensivstation verlegt und dort dann weiter um das Leben dieses Menschen gekämpft wird. Und ich habe es ein paar Mal erlebt, dass ich dann, man geht weiter, es ist dann der nächste Notfall, vielleicht die nächste Schicht, die nächste Woche, dass man dann 1, 2, 3 Wochen, vielleicht sogar Monate später diesen Menschen wieder trifft, gehend, im Gang. Und man sich erinnert an diesen Menschen, der kann sich ja nicht erinnern, aber wo man gekämpft hat und man sich denkt, ja, es war es wert. Auch wenn es nur 10% war und auch wenn es ganz häufig schief geht, ist es trotzdem es wert, dass man um dieses eine Menschenleben kämpft. Und dass ja mitunter 20 Menschen in der Nacht ihre Zeit verwenden, damit dieser eine Mensch überleben kann. Häufig ist es aber so, dass es nicht nur einen Patienten gibt, um den man gerade kämpft, sondern dass in dem Schockraum die zweite Koje auch belegt wird, wo man dann parallel um einen zweiten Menschen kämpft. Und dann ist es so, dass es manchmal ist, dass ein dritter Schwerstverletzter eingeliefert wird. Und dann macht man die dritte Koje, das ist eigentlich nur mehr eine Behelfskoje. Zwei Kojen typischerweise hat man, wo man voll ausgestattet ist. Da ist eine Behelfskoje. Und da kann man dann einen dritten Menschen im Schockraum auch noch managen. Aber für einen vierten hat man keinen Platz mehr. Es ist nicht vorgesehen, aus gesundheitsökonomischen Überlegungen, dass man einen vierten Patienten auch noch im Schockraum managen kann. Und einen fünften und einen sechsten und einen siebten auch nicht. Was macht man dann in einem Katastrophenfall, in einem Unfall, wo mehrere Personen schwerst verletzt sind? Man versucht, sie zu verlegen und andere Spitäler anzurufen oder anzufahren, anzufliegen mit den Schwerstverletzten, um dort das dann zu erreichen. Aber irgendwann ist auch dort alles belegt. Und irgendwann sind auch alle Intensivbetten voll. Und dann waren wir mehrmals in der Situation zu triagieren, wo wir uns überlegt haben, welcher Patient wird jetzt im Schockraum betreut und welcher Patient wartet. Welcher Patient bekommt dieses Intensivbett? und welcher Patient nicht. Und das sind schwerste Entscheidungen, die man da trifft. Das ist selten, aber sie kommen vor. Und die Frage, die man sich da stellt, die dahinter steht, ist, was ist eigentlich ein Menschenleben wert? Wie viel Vorhalteleistung sollen wir im Gesundheitssystem vorhalten? Das kostet natürlich und das brauchen wir auch nicht jeden Tag. Aber man macht sich Gedanken, wie viel so ein Menschenleben uns wert ist, aus Gesellschaft. Aber es kommen unweigerlich dann auch ganz individuelle Fragen auf. Möchte ich, dass in so einer Situation an mir noch alles versucht wird, auch wenn es nur 10% sind? Und über diese Frage, was ist mein Leben wert oder was ist ein Menschenleben wert, möchte ich heute gemeinsam mit euch nachdenken. Und ja, das ist ein gesundheitsökonomisches Thema bis zu einem gewissen Grad, aber eigentlich geht es weit darüber hinaus, wenn es darum geht, was ist ein Leben eigentlich wert. Die Frage, die dahinter steckt, immer wenn es um Wert geht, geht es um einen Wertekompass, den wir haben. Was ist das Wertesystem, das wir anwenden? Warum ein Menschenleben einen gewissen Wert hat, den wir bereit sind zu zahlen, den wir bereit sind zu investieren, damit dieses Menschenleben gerettet wird. In meiner letzten Predigt habe ich da schon ein Zitat euch vorgelesen von Jürgen Habermas und das möchte ich noch einmal vorlesen. Jürgen Habermas war einer der bekanntesten Philosophen der letzten 50, 60, 70 Jahre und der hat da gesagt, er ist vor kurzem gestorben, in Zeit der Übergänge, 2001 hat er das gesagt, das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Auch angesichts der aktuellen Herausforderung einer postnationalen Konstellation zehren wir nach wie vor von dieser Substanz. Alles andere ist postmodernes Gerede. Wenn wir in der Schweiz, in Europa, in der sogenannten westlichen Welt uns Gedanken machen über den Wert eines Menschen, dann kommen wir nicht umhin, dass wir uns Gedanken machen, was sagt eigentlich das Christentum oder die jüdische Gerechtigkeitsethik zum Wert eines Menschen. Und bevor wir jetzt beginnen, dann ein paar praktische Anwendungen zu machen, was das bedeutet, was ein Mensch für einen Wert hat, möchte ich gemeinsam mit euch in die Bibel gehen und einige Bibelstellen mit euch gemeinsam durchlesen und darüber nachdenken, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema, was ein Mensch wert ist. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, da lesen wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist wohl einer der bekanntesten Verse. Und da geht es nicht um einzelne Menschen, die Gott liebt, sondern Gott liebt jeden Menschen. Bedingungslos. Im Sinne von, die müssen nichts leisten, um geliebt zu werden. Sondern Gott liebt jeden Menschen. Und er liebt sie so sehr, dass er sich selbst dafür hingibt. Der Wert eines Menschen ist unendlich. Im Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 26 lesen wir, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Wir sind in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Der Mensch ist wertvoll, grundsätzlich, weil er in Gottes Bild geschaffen worden ist. Und es macht ihn zu etwas ganz Besonderem unter der gesamten Kreatur. Und er ist von Gott beauftragt, die Erde zu bebauen, zu verwalten und über sie zu walten, wie hier steht. Im Talmud ist ein interessanter Gedanke, der da drinnen steht: Wer einen Menschen rettet, so ist es, als würde er eine Welt erretten. Das bedeutet, auch im jüdischen Denken ist der Wert eines Menschen unglaublich groß, so groß wie die ganze Welt. Der Mensch ist es wert, gerettet zu werden, als würde er eine ganze Welt erretten. Im Galaterbrief lesen wir, Kapitel 3, Vers 28, dass es nicht wichtig ist, ob man von hoher Gestalt ist oder welches Geschlecht man hat, welche Herkunft man hat, sondern jetzt lesen wir, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid, in Jesus Christus seid ihr alle eins. Wenn man sich vorstellt, das ist im ersten nachchristlichen Jahrhundert geschrieben. Das ist ein unglaublich noch nie dagewesenes Statement gewesen. Der Mensch ist wertvoll, weil er Mensch ist, weil er von Gott bedingungslos geliebt wird, weil er von Gott in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen ist. Punkt. Ohne Leistung, ohne dass man irgendetwas sonst dazugeben muss. Im Psalm 139, Verse 13 bis 14 lesen wir: Du, Gott, hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Hier lesen wir von einer vorgeburtlichen Situation, wo dieser Mensch bereits Wert hat. Der ungeborene Mensch ist von Gott geschaffen und von Gott geliebt. In Jeremia 1, Vers 5 lesen wir: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Also sogar noch früher. Sogar der Gedanke, der Plan, dass dieser Mensch einmal geschaffen wird, wird hier thematisiert. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, sagt Gott dazu dem Jeremia, der den Völkern meine Botschaften verkündet. In Jesaja 43, die Verse 1 und 4 lesen wir: Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat: Ich habe keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Hier wird eine Priorisierung vorgenommen, dass Gott sein Volk so sehr liebt, dass er bereit ist, anderes aufzugeben, um dieses Geliebte zu bewahren, zu erretten. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 29 bis 31 lesen wir: Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater davon weiß. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt, vielleicht bei mir nicht. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Gott hat die Natur wunderbar gemacht und er schaut, dass die Erde weiterhin im Gleichgewicht gehalten wird, dass die Erde sich weiter dreht und dass die ganzen Kräfte, die notwendig sind, dass wir weiter existieren, genau so bleiben. Er ist der Erhalter des Universums und auch der Erhalter von ganz vielen Kreisläufen in der Natur, die Tiere beinhalten. Und Gott weiß das alles und Gott kümmert sich um das. Aber trotzdem ist der Spatz nicht gleich viel wert wie ein Mensch, lesen wir hier. Wie viel mehr Wert hat der Mensch? Das ist der Gedanke vom Herrn Jesus, wie er das hier sagt im Matthäus-Evangelium. Im Psalm 8 lesen wir Verse 4 bis 6: Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wenn man da hinaufschaut und das Universum sich vergegenwärtigt, da denkt man sich wirklich, wir sind wirklich wie, also weniger als ein Sandkorn in diesem großen Universum. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist der? Und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Es ist wirklich unfassbar, dass wir vor der Dimension des Universums für Gott wichtig sind. Dass er uns liebt, dass er uns erwählt hat und dass er uns mit Ruhm und Ehre krönt. Zwei Begebenheiten in Lukas Evangelium Kapitel 15, die zeigen auch das Herz Gottes in Bezug auf den Wert von Menschen. Im Lukas Evangelium Kapitel 15, Vers 3 bis 7, da lesen wir vom Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo der Hirte die 99 Schafe zurücklässt, um das eine, das Verlorene, zu suchen. Und die Botschaft ist, für Gott ist selbst ein einzelner Mensch so wertvoll, dass er ihm nachgeht. Und dann danach lesen wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater den Sohn trotz seines Versagens wieder liebevoll aufnimmt. Und der Wert des Sohns ging durch seine Fehler nicht verloren. Das ist das Herz Gottes in Bezug auf den Wert von einem Menschen, das hier in diesen Gleichnissen dargestellt wird. Im Römerbrief lesen wir, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, nicht als wir uns bewährt haben und alles Mögliche geleistet haben und in Buße zu ihm gekrochen sind und eingesehen haben, dass wir unsere Fehler gemacht haben. Nein, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Ohne dass wir eine Leistung erbracht hätten, hat Gott uns schon so geliebt, dass er bereit war, in den Tod zu gehen, dass wir Leben haben. Wenn wir das zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe, ist es wirklich eine unglaubliche Botschaft. Was bin ich wert? Nach der Bibel hat ein Mensch einen unermesslichen Wert, weil er nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Weil er von Gott gewollt und geliebt wird. Und nicht aufgrund seiner Leistung bewertet wird, sondern dass er dieselbe grundlegende Würde besitzt wie jeder andere Mensch. Aus biblischer Sicht hat ein Menschenleben daher keinen Preis, der seinen Wert ausdrücken könnte. Sein Wert liegt in seiner Beziehung zu Gott und in seiner von Gott gegebenen Würde. Und das gibt uns nicht nur einen Wert, sondern das gibt uns auch eine Identität. Wer bin ich? Ich bin ein von Gott geliebter und gewollter Mensch. Und wenn ich meine Mitmenschen auch so sehe, dann macht das mit mir etwas. Weil ich dann nicht mehr mit irgendwelchen Zellhaufen oder mit irgendwelchen nervenden Mitmenschen zu tun habe, sondern mit einem von Gott gewollten und geliebten Menschen. Soweit die christliche Sicht auf den Wert des Menschen, bisschen garniert mit dem jüdischen Denken. Was gibt es sonst für Sichten in Bezug auf den Wert des Menschen? Das ist das Bushido. Das ist Bushido sind die Samurai in Japan, die einen unglaublichen Begriff der Ehre haben. Und wer sich mit dem beschäftigen möchte, was der Wert eines Menschen im Bushido ist, der kann sich mit diesem Film auseinandersetzen, To End All Wars. Das ist auch ein Buch, das ich mit großem Gewinn gelesen habe. Das könnt ihr euch anschauen. Da geht es um einen gläubigen Hochschullehrer, der in Kriegsgefangenschaft während dem Zweiten Weltkrieg kommt, in Südostasien. Und dann das, was er glaubt in Bezug auf Nächstenliebe, auch anwendet auf die japanischen Gefängniswärter in diesem Kriegsgefangenenlager. Und die können das nicht verstehen, wie ein Mensch so sein kann. Und diese Auseinandersetzung zwischen diesem Ehrbegriff des Bushido und der christlichen Nächstenliebe, wo das Menschenleben einen unendlichen Wert darstellt, ist Thema dieses Buches und dieses Films. Aber was man da herauslesen kann aus dieser Auseinandersetzung ist, dass im Bushido das Leben eines Menschen leicht ist wie eine Feder. Und zwar dann, wenn es seine Ehre verliert. Und wenn jetzt zum Beispiel ein japanischer Soldat gefangen genommen wird, dann verliert er seine Ehre und es ist seine Pflicht als Samurai, sich selber zu töten, weil er seinen Wert verloren hat. Das ist der Wert eines Menschenlebens im Bushido. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Religionen, wie zum Beispiel den Hinduismus, wo der Wert eines Menschenlebens grundsätzlich nicht gleich bewertet wird. Es kommt darauf an, in welche Kaste man geboren worden ist. Es gibt auch innerhalb vom Islam unterschiedliche Bewertungen in Bezug auf, was ein Menschenleben wert ist. Das ist nichts, was man frei erfinden muss oder wo man dem Text Gewalt antun muss. Das steht ganz klar und eindeutig so, genau so in den Schriften des Korans drinnen. Und dann ist es so, wenn man jetzt sagt, ja, wir brauchen ja überhaupt keine Religion, wir brauchen gar keinen Gott oder irgendetwas Höheres, um den Wert eines Menschen zu beurteilen, so sind wir dann irgendwann beim Atheismus und beim Materialismus angelangt. Und der Richard Dawkins, der wohl einer der bekanntesten Vertreter dieses neuen Atheismus ist, der hat gesagt, DNA neither cares nor knows. DNA just is. And we dance to its music. Du bist eine biochemische Maschine. Du hast eine DNA und du tanzt zu dieser DNA. Das ist es. Es gibt keinen Sinn, es gibt keinen Wert, es gibt nichts Tieferes, was dahinter ist. Es ist einfach ein bloßes Existieren. Das sagt der Atheismus oder der Materialismus in Bezug auf den Wert eines Menschen. Es ist nichts Inhärentes, nichts in sich Gebundenes in Bezug auf Wert, sondern das ist einfach DNA. Es ist einfach eine biochemische Maschine. Wenn man das noch weiter denkt, dann sind wir irgendwann beim Nationalsozialismus. Und das habe ich herauskopiert aus einem Buch zu diesem Thema. Und es ist wirklich erschütternd. Aber es ist tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit passiert. Der tägliche Verleihlohn von einem jüdischen Zwangsarbeiter sind durchschnittlich 6 Reichsmark. Abzüglich der Ernährung, man investiert ja in diesen Menschen, das sind 0,6 Reichsmark. Die durchschnittliche Lebensdauer sind 9 Monate, wenn man das dann ausmultipliziert mit 270 Arbeitstagen oder das ausmacht, mal diesen 5,3 Reichsmark, dann sind wir bei 1431 Reichsmark. Und wer da genau aufgepasst hat, warum denn 5,3? Man hat auch noch eine gewisse Amortisierung abgezogen, damit das Ganze auch finanztechnisch korrekt ist. Zusätzlich ergeben sich aber noch aus dem Erlös der Verwertung der Leiche zusätzliche Einnahmen, sei es jetzt das Zahngold, die Kleidung, die Wertsachen und das Geld. Und dann haben wir noch Verbrennungskosten, das sind 2 Reichsmark, sodass wir einen durchschnittlichen Nettogewinn von 200 Reichsmark haben und einen Gesamtgewinn von 9 Monaten von 1631 Reichsmark. Und zusätzlich haben wir dann noch den Erlös aus Knochen und Aschenverwertung. Was ist ein Mensch wert? 1131 Reichsmark in 9 Monaten. Das passiert, wenn man einem Menschen keinen in sich vorhandenen Wert mehr zuweist. Wenn wir jetzt noch weitergehen, wenn es um den Wert eines Menschen geht, dann müssen wir uns Gedanken machen, nicht nur was für Wertesystem haben wir, sondern auch, was ist ein Mensch? Wie ist ein Mensch definiert? Und dann ist die Frage, wann beginnt eigentlich ein menschliches Leben ganz grundsätzlich und wann beginnt individuelles menschliches Leben? Im Sinn von, dass es vielleicht eine Person ist, vielleicht aber auch ein Individuum im Sinne von, dass es nicht mehr sich teilen kann und dann 2 eineiige Zwillinge zum Beispiel werden können. Wann beginnt es und ab wann hat es einen Wert, ab wann ist es grundsätzlich schützenswert? Und dann auch die nächste Frage, wann endet ein menschliches Leben? Und das sind Fragen, die sind alles andere als trivial. Da kann man sich lang Gedanken machen und deshalb ist die Frage, was ist eigentlich ein Mensch, so zentral und wichtig? Wie schaut es eigentlich aus, wenn ein Mensch transplantiert wurde und ein transplantiertes Organ in sich trägt? Oder wie ist es mit Klonen, mit Zwillingen oder mit genmanipulierten Menschen? Das sind vielleicht Themen, die ein bisschen in der Zukunft liegen, teilweise auch schon in der Gegenwart, aber trotzdem sollten wir uns Gedanken machen, welchen Status so ein genmanipulierter Mensch zum Beispiel hat. Wie ist es mit Mensch-Tier-Hybriden? Sei es jetzt auf der Intensivstation, wenn er beatmet wird, sei es ein Patient mit einem Herzschrittmacher, vielleicht auch mit einem Hirnschrittmacher oder mit sonstigen künstlichen Organen. Wie ist es mit Mensch-Tier-Hybriden? Und das ist etwas, was mich so richtig eigentlich interessiert aufhorchen hat lassen. In der biblischen, apokalyptischen Literatur, in der Offenbarung, aber auch in einigen Prophetenbüchern, da wird von Mensch-Tier-Hybriden, von Lebewesen, die sowohl halb Mensch als auch halb Tier sind, berichtet. Und das ist jetzt nicht mehr nur irgendein Horrorszenario, sondern das sind Dinge, die inzwischen denkbar sind. Dass man zum Beispiel einem Mensch ein Schweineherz implantiert. Welchen Status haben so ein Mensch-Tier-Hybrid? Und wie schaut es eigentlich aus im Gegensatz von einem Mensch in Bezug auf den Wert zu einem Tier, aber auch zu einer Maschine? Wenn es um die Cyborgs geht oder irgendwelche Roboter, die inzwischen auch schon existieren und uns helfen sollen. Und all diese Fragen in Bezug auf den Wert, in Bezug auf was ist eigentlich ein Mensch, möchte ich jetzt herunterbrechen auf ein paar ganz einfache Fragen aus dem Alltag, um euch zu zeigen, dass das jetzt nicht irgendeine abgehobene intellektuelle Diskussion ist, sondern die ganz, ganz zentral und alltäglich für uns ihre Relevanz hat. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass hier in Davos oder auch woanders eine gefährliche Kreuzung ist, wo jedes Jahr ein, vielleicht sogar zwei Unfälle mit Personenschaden stattfinden. Und da kann man sich dann die Frage stellen, ja, sollte man da nicht eine Ampelregelung machen? Und dann gibt es aber ganz genaue Berechnungen, die rechtfertigen, ab so und so viel Personenschaden rechnet sich eine Ampelregelung. Davor ist es nicht kosteneffizient. Das bedeutet, es muss bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Anzahl von Schaden entstehen, damit man eine Ampelregelung entsprechend zahlt. Oder wie ist es bei einem Flug? Ein Flug, der umgeleitet wird, sogar vielleicht umdreht, umkehren muss am Ursprungsort, das kostet immens viel Geld. Und wenn da ein Patient ist, der eine Notfallsituation hat, dann stellt sich die Frage, ist dieses eine Menschenleben, ist es jetzt wert, dass das Flugzeug umkehrt? Ich war bis jetzt zweimal in der Situation, dass ich bei einem Flug mitgeholfen habe, einem Patienten zu helfen. Gott sei Dank war das zweimal keine Situation, wo der Flug umkehren musste oder umgeleitet werden musste. Aber wenn man in der Situation ist, das ist eine wirklich ganz schwierige Entscheidung. Ja, weil da geht es dann um ganz viel Geld, da geht es dann mitunter auch um Klagen. Es gibt Ärzte, die verklagt wurden, weil sie eine Fehldiagnose zum Beispiel gestellt haben oder weil es dann doch nicht ganz so dringend war. Aber das sind so ganz klassische Fragen. Dann das Übernehmen von sehr teuren Therapien durch die Krankenkasse. Wie viel darf es kosten, einen Menschen das Leben zu retten, wenn es eine ganz teure und ganz seltene Therapie ist? Oder Vorhalteleistungen, wie in meinem eingehenden Beispiel mit den Schockräumen, mit den Notfallstationseinrichtungen. Wie viel wollen wir uns leisten? Oder der Bergungseinsatz bei Grubenunglücken. Das ist etwas, was wir in den Medien mitunter sehen. Das kostet teilweise Unsummen von Geldern, dass man dann drei Menschen zum Beispiel rettet. Ist es das wert? Oder Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen. Das geht so weit, das ist, hat auch etwas zu tun mit einer weltanschaulichen Beurteilung, was ein Mensch wert ist. In Militärfahrzeugen in Russland ist die Panzerung für die Besatzung quasi nicht existent. Warum? Weil es egal ist, wenn die Panzerbesatzung stirbt. Wichtig ist der Motor und die Vorrichtung für Schießen. Das ist bei westlichen Panzermodellen anders. Aber da ist sogar in der Produktion von Militärfahrzeugen sind weltanschauliche Aspekte drinnen. Und was darf zum Beispiel Screening kosten? Was darf es kosten, damit man einen Krebs verhindert? Einen Patienten mit Krebs oder einen plötzlichen Herztod? Und all diese Beispiele zeigen, dass diese abstrakten Überlegungen, was ist ein Mensch wert, dann auf einmal ganz konkret werden. Und jetzt möchte ich euch fast zum Schluss noch vorstellen, wie wir in der Gesundheitsökonomie heute den Wert eines Lebens versuchen, objektiv zu messen. Das machen wir mit Qualys. Das ist Quality Adjusted Life Years. Das bedeutet, man macht diesen Fragebogen, das ist der sogenannte EQ5D5L-Fragebogen. Und da gibt es insgesamt 5 Fragen und die kann man dann auf 5 verschiedene Weisen ankreuzen. Die erste Frage ist zu Beweglichkeit und Mobilität. Ich habe keine Probleme herumzugehen oder ich bin nicht in der Lage herumzugehen. Die nächste Frage ist, können Sie für sich selbst sorgen? Ich habe keine Probleme, dass ich für mich selber sorgen kann. Ich kann mich selber anziehen, kann mich waschen oder ich bin eben nicht in der Lage, das zu tun. Dann alltägliche Tätigkeiten wie Arbeit, Studium, Hausarbeit, aber auch Familien- und Freizeitaktivitäten und wieder diese 5 Antwortmöglichkeiten. Dann Schmerzen und körperliche Beschwerden. Ich habe keine Schmerzen oder Beschwerden oder extrem. Und dann Angst und Niedergeschlagenheit. Ich bin überhaupt nicht ängstlich oder deprimiert oder ich bin extrem ängstlich und deprimiert. Und da macht man 5 Kreuze. Und dann wird der Patient noch gebeten, dass er auf dieser Skala von 0 bis 100 ein Kreuz macht. Dass er hineinschreibt, wie gut oder wie schlecht fühlt er sich heute. 100 ist perfekt, 0 ist die schlechteste Gesundheit. Und das lässt man dann Patienten ausfüllen. Das sind insgesamt 6 Kreuze, die er hier macht auf diesem Fragebogen. Und dann kann man daraus berechnen, wie die Lebensqualität dieses Menschen ist. Und da ist es dann so, dass zum Beispiel perfekte Gesundheit eben 1 ist, man nennt es dann Utility, und jemand, der tot ist, wird mit der Zahl 0 belegt. Und je nachdem, welchen gesundheitlichen Zustand man hat, ob man jetzt ein schweres Raucherasthma hat oder Migräne oder einen Druck auf der Brust oder eine Fußamputation gehabt hat oder einen Bruch von irgendeiner Hüfte oder einem Wirbel, ob man Rheuma hat, oder zum Beispiel einen schweren Hirnschaden aufgrund eines Unfalls oder schwer depressiv ist, da sieht man, wie dieser Wert immer weiter runtergeht und wo dann ein Menschenleben weniger Wert hat. Von völliger Gesundheit bis zum Tod die Graduierungen. Und wenn man jetzt gesundheitsökonomisch beurteilt, wie der Wert einer Behandlung ist, ist, dass man jetzt zum Beispiel hergeht von perfekter Gesundheit, ohne Intervention geht es entsprechend über eine gewisse Zeit in Jahren runter bis zum Tod von 1 bis 0. Und dann macht man eine Intervention, eine Operation, man gibt ein Medikament, man macht irgendeine sonstige Therapie und dann sieht man, wie das entsprechend vergrößert wird und dann berechnet man diese Fläche unter der Kurve und zieht das andere ab und kann so dann sagen, okay, so und so viel hat es gekostet, damit wir so und so viel Qualis erbracht haben. Und dann kann man hergehen und sagen, was darf uns jetzt ein Quali kosten? Und da ist es so, dass in England, ja, im sogenannten NICE oder NHS, eine ganz klare Grenze eingelegt wurde, dass das 25.000 bis 35.000 Pfund kosten darf, um ein Quali zu verbessern. Wenn eine Therapie teurer ist, wird es nicht gezahlt. Und so ist es zum Beispiel, dass in England eine Hüftprothese ab dem 60. Lebensjahr nicht mehr gezahlt wird, weil es zu teuer ist. In der Schweiz sind wir mit einem größeren Budget, wenn man so will, gesegnet, vielleicht auch mit einer anderen Überlegung dahinter, da sind wir bei 80.000 Franken. Ein Quali darf in der Schweiz 80.000 Franken kosten. Das ist nicht so gesetzlich hinterlegt wie in England, aber es ist trotzdem etwas, was man in einigen Dokumenten inzwischen liest. Wenn man sich das dann anschaut, kann man sich jetzt Gedanken machen, was für andere Möglichkeiten gibt es, dass man den Wert eines Menschen jetzt rein ökonomisch abschätzt. Ein Beispiel haben wir vorher von Kurdin schon gehört, dass man einfach die chemischen Elemente aufdröselt und jedem chemischen Element dann einen gewissen Preis zuordnet. Und da sind wir dann tatsächlich irgendwo bei ein paar tausend Franken. Man kann auch sich überlegen, alle Organe am Schwarzmarkt zu verkaufen und die entsprechenden Summen zusammenzuzählen und dann einen theoretischen Wert so zu ermitteln. Man kann hergehen und sich anschauen, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Unfall die rechte Hand amputiert bekommt, dann ist das eine gewisse Versicherungssumme, die da dann ausgezahlt wird. Und man kann dann den ganzen Körper zusammenzählen, was da insgesamt an Versicherungssummen zusammenkommt, und hat dann eine Zahl, die dieser Körper wert ist. Es gibt verschiedene marktwirtschaftliche Analysen, und dieser Jörn Klare hat es in diesem Buch, das ich nur empfehlen kann, zusammengerechnet, ca. 15 verschiedene Varianten, um den Wert eines Menschen rein wirtschaftlich oder gesundheitsökonomisch zu berechnen, und er kommt dann auf einen Durchschnitt von 1,1 Millionen Euro. Aber ist es wirklich der Wert eines Menschen, vor dem, was wir jetzt gerade vorher gesagt haben? Ja, wir müssen uns, wenn man so will, in der Gesellschaft Gedanken machen. Aber was wir vorher gesehen haben, ist der Wert eines Menschen, wenn es um Gott geht oder wenn es auch um unsere Mitmenschen geht, viel, viel höher. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, es war noch eine interessante Übung, dass man jetzt sich anschaut, was ist eigentlich mein Wert? Und der Wert meines Lebens, ja, mit der Lebenserwartung in der Schweiz und dann multipliziert mit diesen 80.000 Franken pro Quali, bei bester Gesundheit ist mein Leben 3 Millionen wert. Aber wenn ich jetzt umziehe nach Großbritannien, dann ist es auf einmal nur 1,3 Millionen wert. Und wenn ich jetzt depressiv werde, dann ist es nur mehr 900.000 Franken wert. Und wenn ich dann irgendwann einmal 82,4 Jahre alt bin, dann ist es nichts mehr wert. Aber ist es wirklich die Art und Weise, wie wir den Wert eines Menschen berechnen wollen? Und in diesem Buch gibt es eine ganz schöne Zusammenfassung. Und ich bin jetzt ehrlich mit euch, ich wollte das Buch mitnehmen, ich habe es aber nicht mehr gefunden. Und jetzt erzähle ich euch, was da in der Zusammenfassung drinnen steht, wo dieser Reporter, der Jörn Klare, dann seine 9-jährige Tochter fragt: Du, was denkst du eigentlich, was ich wert bin? Dann sagt diese 9-jährige Tochter: Papa, du bist alles wert. Ja, aber was heißt das alles? Und dann sagt sie eine irrsinnig große Zahl, die so überhaupt keinen Sinn macht. Und das ist die größte Zahl, die sie sich halt vorstellen kann. Und das ist ein total schönes Bild, wie vielleicht ein Kinderherz den Wert eines Menschen ausmacht. Und ich möchte euch aber noch eine zweite Zusammenfassung bringen, was ein Menschenleben eigentlich wert ist und was diese Beurteilung von dem Wert eines Menschen für uns als Christen bedeuten kann und was das mit uns macht in einer schwierigen und herausfordernden Situation, und möchte da mit euch gemeinsam ein Gedicht lesen vom Dietrich Bonhoeffer. Der Dietrich Bonhoeffer war ein gläubiger Pastor während der NS-Zeit, der sich viel Gedanken gemacht hat über die Auseinandersetzung zwischen diesem NS-Regime und seinem Christsein, und er ist dann aufgrund von seinem Widerstand in Haft gekommen, war dann einige Zeit in Haft, hat dann einiges geschrieben, auch dieses Gedicht, das ich jetzt euch vorlesen möchte, und ist schlussendlich dann hingerichtet worden wegen seiner Überzeugungen. Und der hat sich auch viel Gedanken gemacht über den Wert eines Menschen. Ihr müsst euch vorstellen, was für Zeit das war. Das war eine Zeit, so wie wir das vorher gesehen haben, ja, wo Menschen 1600 Reichsmark wert waren. Gewisse Menschen zumindest. Und wo er bedroht war mit dieser existenziellen Auslöschung seiner selbst und wo er sich Gedanken gemacht hat, wer bin ich eigentlich? Und das möchte ich jetzt zum Schluss mit euch lesen und möchte für mich auch mitnehmen, dass diese Überlegungen, was wir in Gottes Augen wert sind, etwas mit uns als Menschen macht und dass das auch etwas mit uns als in unserer Identität macht. Und wenn wir das verinnerlichen, dass Gott uns je und je geliebt hat, dass wir gewollt und gewünscht sind und dass wir einen unendlichen Wert haben, dann macht das etwas mit uns. Was macht es mit Dietrich Bonhoeffer? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß, unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott.